Und ich habe sie gefragt, und seid ihr auch im Gottesdienst? Bei uns ist ja auch ein FEG-Pastor jetzt gerade am Predigen in der FEG Thun. Ich weiß gar nicht genau wer, aber es glich. Ich sagte, seid ihr bei uns in der Gemeinde? Und dann drucksten die beiden so ein bisschen rum und sagten, ja, weißt du, da ist irgend so ein Tennismatch jetzt gerade dran. Ich hab keine Ahnung von Tennis, ich finde es auch gähnend langweilig. Also es gibt wohl irgendeinen ganz guten Schweizer Spieler, den ich auch nicht kenne, irgendwas mit N. Nadja oder sowas, ne? Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, die sagten, hey, wir gucken uns das Spiel an, da haben wir mal eine Chance, wenn du nicht predigst. Ich bin froh, dass ihr das nicht genauso gemacht habt, das ist toll. Mein Name ist Marlon. Buchstabiert wird es M-A-R-L-O-N. Die Älteren kennen vielleicht diesen Schauspieler noch, Marlon Brando. Ja, er ist dreimal so dick wie ich. Genau, meine Mutter fand den toll in den 70ern und hat mir diesen Namen gegeben, Marlon. Ich bin Pastor der FEG Thun seit jetzt 5 Jahren und bin 41 Jahre alt, habe 2 Kinder, freue mich da zu sein. Ich werde heute recht persönlich zu euch sprechen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Aber das Thema, was ich wie bekommen habe, loslassen, auch in dieser Reihe, das betrifft mich einfach auf eine sehr persönliche Art und Weise. Ich bin aber total überzeugt, dass ich nicht der Einzige bin, wo Jesus heute spricht, mitten ins Leben rein, lass los. Egal, was gerade bei dir dran ist, gib die Kontrolle ab. Ich habe die Möglichkeit, dein Leben zu führen, auch wenn du das Gefühl hast, dass es gerade nur noch Chaos ist. Den Bibeltext, den wir uns dazu zusammen anschauen wollen, der steht im 2. Korintherbrief. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr so eine Gemeinde seid, die noch Bibeln. No, doch. Ja, preis den Herrn. Darum seid ihr so gesegnet, liebe Geschwister, das ist so. Nicht nur Beamer, sondern auch Papier. Also für die, die mitlesen wollen, dann schlagt doch jetzt schon mal auf in den 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 9 bis 10. Ansonsten haben wir bei uns die gute Angewohnheit, dass wir das Ding auch immer an die Wand schmeißen. Das werde ich heute auch so hier handhaben. 2. Korinther 12, 9 bis 10. Da schreibt der Paulus, und er, Jesus, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi in mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich kenne diese Verse seit endlosen Jahren. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe ganz lange nicht verstanden, wie das hier in der Praxis funktionieren soll. Ich meine, das klingt total genial, total hammergut. Ja, Jesus sagt, liebe Leute, wenn ihr total am Boden seid, wenn ihr schwach seid, dann bin ich umso stärker in euch. Je schwächer du bist, Marlon, desto stärker ich in dir. Das klingt total toll, funktioniert bei mir in der Praxis aber selten. Ich meine, ich kenne die Situationen, ihr wahrscheinlich auch, wo man sich total fertig und schwach fühlt. Aber die Kraft von oben, dieses Übernatürliche, habe ich dann doch relativ selten erlebt. Und ich glaube, hier sitzen heute Leute, die jetzt ganz genau wissen, wovon ich hier rede. Ein Teil des Problems, wo mir aufgefallen ist, warum wir so Mühe haben, auch diese Verse in der Praxis zu erleben, ist einfach, dass wir übersehen, was es eigentlich wirklich bedeutet, schwach zu sein. Ganz oft, ich kenne das von mir, ist ja so dieses Denken, schwach bedeutet sowas wie Müdigkeit oder ich mag morgens nicht aufstehen, ich habe keine Energie für den Tag. Sowas assoziieren wir häufig mit Schwachheit. Das ist aber nicht das, was der Paulus hier im Kontext von diesem Vers meint, sondern, ich habe das aufgeschrieben auch, wenn der Paulus hier von Schwachheit spricht, dann meint er, dass ein Mensch bereit sein muss, seine aktuelle Lebenssituation anzunehmen, so wie die ist. Egal, ob das gut ist oder ob das gerade absolut schlecht ist. Und ich denke, ihr versteht es, wenn man hier den Kontext liest, der Paulus meint hier nicht körperliche Schwachheit. Da gibt es andere Stellen, die davon sprechen. Aber diese Verheißung bezieht sich darauf, dass ein Mensch, bereit ist, den Ist-Zustand in seinem Leben zu akzeptieren. Und zu warten, dass Gott die Lösung herbeiführt zu seinem Zeitpunkt. Und in dem Sinne hat Schwachheit ganz viel mit Kapitulation zu tun. Ja, man hört auf zu kämpfen, man akzeptiert, jemand anderes übernimmt jetzt die Kontrolle über mein Leben. Extrem schwer. Ich finde es total schade, dass wir nicht wissen, in was für einer Situation der Paulus war, als er das hier bekommen hat. Ja, ich habe Kommentare gelesen, habe selber versucht, es wie rauszufinden. Manche glauben, der Paulus war total krank. Ja, viele Theologen schreiben das so. Der hatte irgendwie eine Krankheit am Auge, sagen manche, Augenleiden. Und der hat Gott um Heilung gebeten. So ganz typische Auslegung. Andere, habe ich jetzt neulich erst gelernt, glauben, dass es hier um zwischenmenschliche Probleme ging. Zwischen Paulus und einigen Leuten aus der Gemeinde. Aber egal, was das ist, ob es jetzt eine Krankheit war oder andere Probleme, Fakt ist, dass in diesem Text, 2. Korinther 12, Jesus keine konkrete Lösung anbietet. Macht er nicht. Alles, was er sagt, ist, lieber Paulus, nimm deine Situation an, so wie sie aktuell ist, sei zufrieden mit dem, was ich dir gerade gebe, akzeptiere, was ich gerade tun will in deinem Leben, Ende aus. Keine Heilung. Kein Mega-Wunder. Es scheint so, als ob der Paulus sich damit abgefunden hat. Als ob der Paulus sagt, okay, Jesus, ich lass mir an deiner Gnade wirklich genügen. Ich finde das fantastisch. Ich bewundere den Paulus dafür, weil ich bin ein anderer Typ. Mir fällt das unglaublich schwer. Unbefriedigende Situationen, schmerzhafte Situationen einfach so zu akzeptieren und zu sagen, ja Herr, easy, kein Problem, ich warte einfach, bis du in die Pötte kommst, ich habe Geduld. Bei mir ist es ganz oft umgekehrt. Anstatt zu vertrauen und da mich wie hervorzutun und zu sagen, ich vertraue dir, Jesus, habe ich eher so das Gefühl, bei mir ist ganz oft dieses andere V-Wort ganz schnell da. Nicht vertrauen, sondern verzweifeln. Und ich bin mir ziemlich sicher, dazu bin ich jetzt lang genug Pastor, dass hier heute Leute sitzen, die genau wissen, wovon ich rede. Ich kenne euch nicht, aber vielleicht hast du auch gerade Krankheit am Start, vielleicht hast du gerade Schmerzen, vielleicht hast du gerade psychologische Betreuung notwendig und du bittest Gott um Heilung. Du bittest Gott, dass er das wegnimmt und nichts passiert. Oder, das gibt es auch in jeder Gruppe, die größer ist als 3, Leute, die Angst haben vor der Zukunft. Keine Ahnung, was bei dir gerade los ist. Arbeit vielleicht, ist es bei dir die Arbeit? Ist da am Kriseln? Oder ist es die Ehe? Stumpf geworden, leer geworden, die Liebe weg und du fragst dich, soll ich das jetzt wirklich noch 30 Jahre aushalten? Oh. Oder die Kinder, sind es die Kinder bei dir? Machen die gerade so Dinge, wo du nachts im Bett liegst, nicht schlafen kannst und Gott anflehst, irgendwas zu tun und alles, was Gott dir sagt, ist, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich persönlich spreche, wenn ich hier jetzt vor euch stehe, nicht wie ein Blinder von der Farbe. Ich weiß hundertprozentig ganz genau, was es bedeutet, nachts im Bett zu liegen, nicht mehr schlafen zu können, vor lauter Sorgen, die einen platt machen. Denn als Gott mir diese Message, diese Predigt hier aufs Herz gelegt hat, da habe ich gerade in der neuen Wohnung meiner Frau am Küchentisch gesessen und habe auf den Elektriker gewartet. Und das ist wirklich die neue Wohnung meiner Frau, weil ich weiß nicht, ob sich das schon bei euch in der Gemeinde rumgesprochen hat. Meine Frau hat mich Anfang 2016 darüber informiert, dass ihre Liebe zu mir aufgehört hat. Und sie sagte, ich muss dir leider sagen, dass ich mit dir nicht mehr länger zusammen sein möchte. Ich habe natürlich am Anfang gedacht, die möchte mich auf den Arm nehmen, aber das war dann nicht so. Und wir sind dann auseinandergezogen in unserem Haus, sie nach unten, ich nach oben. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein. Wir sind 12 Jahre verheiratet. Ich bin Pastor. Wir haben uns auf der Bibelschule kennengelernt. Scheiße. Ich habe das ganze letzte Jahr wie in so einem Trance-Schock-Zustand verbracht. Hab natürlich gebetet wie wahnsinnig, habe mir so einen Freundeskreis aufgebaut, habe gesagt, Leute, wir müssen das vor den Herrn bringen. Das geht nicht. Hatte gehofft, dass meine Ehe wieder zusammenkommt, dass da irgendwie wie, ja. Das Gegenteil ist passiert. Meine Frau hat mir Ende Dezember, also Dezember gesagt, dass sie ausziehen wird aus dem Haus. Wir haben dann ihre neue Wohnung eingerichtet, wegen der Kinder gar nicht so weit weg, direkt so 100 Meter über die Straße. Eigentlich sehr schön. Seit Anfang Januar hat meine Frau einen neuen Partner. Und eins könnt ihr mir glauben. Aktuell erlebe ich Tiefen, wo ich nicht mal ansatzweise geahnt habe, dass es sowas überhaupt gibt. Mein ganzes Leben ist über Nacht so buchstäblich zusammengeklappt. Alles, wo ich immer gedacht habe, worauf ich mich verlassen kann, ist im Arsch. Und ich erzähle euch das, damit ihr versteht, das, worüber ich hier heute spreche, das, was mir da auf dem Herzen ist, das ist für mich keine Theorie. Das ist nicht irgendwie ein Thema, wo ich denke, hey, jetzt predige ich mal was Tolles, um euch hier was beizubringen. Vergesst es, das ist mein Leben aktuell. Wie ist es also möglich, nicht am Leben zu verzweifeln, wenn plötzlich Dinge passieren, die dir den Boden unter den Füßen wegreißen? Wie ist es möglich, die Kraft von Jesus Christus zu erfahren, wenn deine aktuellen Umstände eine Riesenkatastrophe sind? Ich möchte euch einladen, mit mir nochmal in die Bibel zu schauen. An den Anfang des 2. Korintherbriefes diesmal. Weil ich glaube, dass wir da in einem Vers einen echten Hinweis finden, der mir da wirklich helfen kann. Schlag doch mal auf 2. Korinther 1, die Verse 8 bis 9. Ich habe euch das sonst auch wieder mitgebracht hier. Hier schreibt der Paulus, denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Das hört sich für euch jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich finde das irgendwie tröstlich, dass selbst der Superapostel Paulus Situationen im Leben kannte, wo der verzweifelt ist. In solchen Situationen freut man sich über jeden Leidgenossen. Aber der eigentliche Punkt, den ich euch zeigen möchte, steht hier im zweiten Teil von dem Vers. Guckt euch den mal genau an. Weil hier schreibt der Paulus, dass Gott uns immer wieder in Situationen hineinführt, wo wir eben verzweifeln. Warum? Damit wir dadurch lernen, ihm zu vertrauen. Und er drückt es total, ich finde es auf eine geniale Art und Weise, drückt er das aus. Weil er sagt hier, wie stellt er Gott vor? Er sagt, Gott ist ein Gott, der sogar Totes wieder lebendig machen kann. Die Idee da ist, was für eine Situation sollte es also in deinem Leben geben, wo Gott nicht ändern könnte, wenn er wollte. Genau das ist der entscheidende Punkt, glaube ich. Wieso dann später der Paulus am Ende von dem Brief wirklich so ganz freimütig sagen konnte, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn das hatte der Paulus verstanden. Ich habe euch das auch wieder aufgeschrieben, damit ihr euch das merkt. Ja? Was der Paulus verstanden hat, und das ist die Message für uns heute, Gott, der die Macht hat, die Toten aufzuerwecken, Totes zum Leben zu erwecken, dieser Gott kann alles tun, was er will. Einverstanden? Das ist der erste Schritt. Jetzt geht weiter. Wenn Gott also in meine und deine Situation nicht eingreift aktuell, vielleicht auch nie, dann liegt es hundertprozentig nicht daran, weil er das nicht könnte, sondern das liegt einzig und allein daran, dass er aktuell nicht eingreifen will. Er könnte. Wenn er es nicht tut, dann will er nicht. Und wenn du jetzt gerade in einer Situation steckst, an der du aktuell verzweifelst, dann kannst du dir ganz sicher sein, ich habe das wieder aufgeschrieben, vergesst es nicht, das ist total ermutigend. Unser Gott bräuchte nur mit den Fingern zu schnippen und deine Lage wäre komplett anders. Er bräuchte nur so machen, zack, und die Sache wäre erledigt. Aber eben die Tatsache, ach da ist das genau, die Tatsache, dass er das nicht tut, jetzt habt ihr es alle verstanden, die Tatsache, dass er das nicht tut, die Tatsache, dass er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, diese Tatsache macht deutlich, Gott hat aktuell etwas anderes mit dir vor. Gott hat aktuell etwas Besseres mit dir vor. Die Frage ist, glauben wir das? Glaubst du das? Glaube ich das? Vertrauen wir unserem Vater im Himmel, dass er uns gerade deshalb nicht so ganz konkret hilft, wie wir das oft in der Bibel lesen, wie wir das oft in Büchern lesen, wie wir uns das eigentlich so in Gedanken ausgemalt haben, als wir mal gläubig geworden sind? Glauben wir, dass Gott deshalb nicht mächtig eingreift, gerade bei uns, weil er etwas Besseres vorhat? Ich habe das ja gerade eingangs schon gesagt, ich bin da nicht so der Mega-Vertrauer. Sehr häufig glauben wir eben nicht, dass Gott uns warten lässt, weil er was Besseres vorhat. Vielmehr sind wir, oder ich rede jetzt mal von mir, vielmehr bin ich ein Meister darin, innerhalb von ein paar Stunden meine komplette Vertrauenshaltung Gott gegenüber zu küddern und anzufangen zu hardern. Auf Hochdeutsch zu motzen und zu schimpfen und anzuklagen und ihm vorzuwerfen, wie kann ein liebender Vater so ein Mist in meinem Leben zulassen. Wie kannst du das tun? Wie kannst du sagen, du liebst mich und auf der anderen Seite passiert das und das und... Kennt ihr das? Wisst ihr, wo das Problem ist? Und jetzt bitte ganz genau zuhören. Ich habe euch das auch aufgeschrieben. Das Problem ist, wenn wir nicht warten, das Problem ist, wenn wir anfangen zu hardern, wenn wir nicht bereit sind, auf Gottes Eingreifen zu warten, dann werden wir nicht diese Verheißung erleben. Dann werden wir nicht die Kraft erleben, die uns durchträgt. Das genau schreibt nämlich der Paulus. Und das ist vielleicht der Grund, wieso wir so häufig das Gefühl haben, ich spüre diese Kraft gar nicht. Lasst uns den Vers nochmal anschauen. Hier ist er. Was sagt der Paulus dann? Ja? Oder Jesus sagt, was sagt er da? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit, also in der Annahme der Situation, in der Annahme vom Ist-Zustand, da wird die Kraft vollkommen. Genau da. Die Verheißung von Jesus ist gekoppelt an eine Bedingung. An die Bedingung, dass wir ihm vertrauen. Und vielleicht versteht ihr jetzt so langsam, wieso diese Predigt vom Loslassen handelt. Loslassen, so heißt es ja. Loslassen, weil das Ende erst der Anfang ist. Habe ich das wieder aufgeschrieben? Warum loslassen? Wer nicht bereit ist, seine Vorstellungen von dem, was Gott tun sollte, in seinem Leben, in meinem Leben loszulassen, der wird nicht erleben, was Jesus verheißt. Ich habe euch das gerade schon gesagt. Seit über einem Jahr buchstabiere ich jeden einzelnen Buchstaben von dem, was ich euch jetzt hier gerade predige, durch. Ich glaube, es vergeht kein Tag, wo ich nicht mir die Frage stelle, bin ich bereit, Jesus zu vertrauen? Kann ich das glauben? Kann ich glauben, dass Gott aus diesem totalen Scherbenhaufen, den ich aktuell in meinem Leben sehe, dass der da noch irgendwas draus machen kann? Und es ist ganz, ganz spannend. Das ist fast so ein 13-monatiges Selbstexperiment, was ich gerade mache. Es ist ganz spannend bei mir selber, wie ich das so spüre, wie unterschiedliche Auswirkungen meine jeweiligen Antworten auf diese Frage habe. Bin ich bereit zu vertrauen? Je nachdem, welche Antwort ich gebe, hat das unterschiedliche Auswirkungen bei mir. Wenn ich einen guten Tag habe und die nehmen Gott sei Dank langsam zu und sage, und der Herr schaut das Herz an, nicht meinen Mund, wenn ich aus vollem Herzen sagen kann, ich vertraue dir, Vater, dann spüre ich, wie dieser Friede Gottes in mich einfährt, wie ich schlafen kann, wie ich abgeben kann, wie ich hier stehen kann, euch das erzählen kann, wie ich Leute ermutigen kann, obwohl ich eigentlich selber massiv Ermutigung brauche. Das funktioniert. Aber in dem Moment, wo die Verzweiflung und wo ich mir die Tatsachen angucke, die, wenn ich realistisch bin, so als Mann, ja, wenn ich sage, ich schaue mir jetzt die Situation ganz realistisch an, dann merke ich, wie die Verzweiflung kommt und wie ich mich am liebsten wegschießen würde. Liebe FEG Gwatt, die Antworten, die ihr Gott in Bezug auf eure Nöte, eure ganz persönlichen Nöte im Leben gebt, diese Antworten sind entscheidend dafür, ob ihr ein Leben in Kraft und Vollmacht oder ein Leben in Verzweiflung und ein Leben in Schwachheit führt. Ich habe euch das wieder aufgeschrieben. Gott ist ein Gott, und das ist die Botschaft von heute Morgen. Gott ist ein Gott, der sogar Tote wieder vom Leben erwecken kann. Ihm ist nichts unmöglich. Wenn er nicht sofort eingreift bei euch, dann tut er das deshalb nicht, um zu sehen, ob ihr ihm vertraut. Nur wer bereit ist, zu vertrauen, der kann diese Verheißung, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig, für sich in Anspruch nehmen. Ich möchte schließen mit einem Vers, der mich vor einiger Zeit total wieder aufgestellt hat, als ich wieder richtig so down war. Ich mache das nicht so häufig, aber ich habe gesagt, Jesus, ich brauche irgendwas von dir. Jetzt war die Situation, ich brauche irgendwas von dir. Wow, und dann habe ich meine Bibel aufgeschlagen und habe gesagt, Herr, bitte irgendein Wort. Ja? Und ich habe so gedacht, wo kommt jetzt das Wort her? Ja? Das ist nicht jetzt dieses, so nicht, aber schon so ein bisschen in die Richtung. Ja? Ich habe gesagt, ich bin so fertig, entweder Wein oder Bibel. Kannst du dir jetzt aussuchen, Herr? Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und bin zum Hesekiel gekommen. Leute, das ist kein Zufall. Ja, keiner kommt einfach so zum Ezekiel. Zu dem Psalm, das ist noch leicht, die sind genau in der Mitte. Aber Ezekiel, no way. Das war Führung. Und dann hat der Herr mich nicht an den Anfang gebracht, sondern ans Ende. Zu diesem Vers, und der ist der Hammer. Ezekiel 14, Vers 10. Das ist, glaube ich, der allerletzte Vers in diesem ganzen Buch. Lest es mal mit mir. Ein Hammervers. Wer ist so weise, dass er das einsehe? Und wer ist so klug, dass er das verstehe? Denn die Wege des Herrn sind richtig. Und die Gerechten wandeln da drauf. Die Wege, die Gott bei euch und bei mir im Leben geht, das sind nicht immer die Wege, die wir uns so vorgestellt haben. Da bin ich bei euch genauso sicher wie bei mir. Aber sie sind immer richtig. Immer richtig. Nicht unbedingt in unseren Augen, aber in den Augen Gottes. Und wenn Gott bei dir einen Weg einschlägt, wo du gar nicht hin willst gerade, dann glaube ich, schaut er dir gerade liebevoll in die Augen und sagt, vertraust du mir? Vertraust du mir gerade? Kommst du mit mir? Und ich wünsche euch, ich wünsche mir, dass wir jeden Tag neu an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, ja, Vater, ich vertraue dir. Amen.